Im letzten Kapitel des Johannesevangeliums ist uns folgende Begebenheit überliefert. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beisammen Simon, Petrus und Thomas und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus sagt zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagen zu ihm: Wir kommen auch mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen ins Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen wurde, trat Jesus ans Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus sagt nun zu ihnen: Kinder, ihr habt wohl nichts zu essen. Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Sie warfen es nun aus, und sie vermochten es vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Da sagt jener Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Oberkleid um und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff und schleppten das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sehen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus sagt zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg auf das Schiff und zog das Netz ans Land, gefüllt mit 153 großen Fischen. Und wiewohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagt zu ihnen: Kommt, haltet das Mahl. Keiner der Jünger aber wagte, ihn auszuforschen: Wer bist du? Weil sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Liebe Gemeinde, das ist eine eigenartige Mahlfeier am frühen Morgen eines Tages am Ufer des Sees Genezareth. Es war kein verabredeter Gottesdienst, der da abgehalten wurde. Es war mitten in einem mühsamen und enttäuschenden Alltag, und es geschah unerwartet, was da geschah. Durch die geschilderte Begebenheit zieht sich die Spannung von Fremdheit, Unvertrautheit zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und das mag uns eigenartig erscheinen. Es kennzeichnet aber die Begegnung des Auferstandenen mit seinen Jüngern jedes Mal, wenn er zu ihnen kommt. Die Auferstehung Jesu von den Toten hat ihn offenbar verändert. Der Einbruch des Todes am Kreuz hat ihn tief von seinen Jüngern getrennt. Und die Begegnungen mit ihm nach Ostern waren keine fröhliche Wiedervereinigungsfeiern. Es waren Begegnungen, die immer gekennzeichnet waren durch Fremdheit und Vertrautheit. Ist er es oder ist er es nicht? Und das ist auch unsere Situation an jedem Tag unseres Lebens. Ist er es oder ist er es nicht, unser Herr, der uns da begegnet in dem, was uns begegnet? Die Täuschung unserer Sinne ist allgegenwärtig. Und mit Recht misstrauen wir uns selbst. Und doch ist er da. Trotz der Täuschung unserer Sinne ist da, mitten im Geschehen unseres täglichen Lebens. Es mag tröstlich für uns sein, dass die Jünger vor diese Frage gleicherweise wie wir gestellt wurden. Ist er es? Ist er es nicht? Ihnen, die sie doch die Zeugen seines Lebens und Zeugen seines Sterbens gewesen sind. Die alte Vertrautheit geht am Kreuz Jesu Christi zu Ende. Und eine neue Art der Beziehung zwischen Gott und Mensch beginnt. Wir werden Jesus von Nazareth nicht mehr treffen, als den Jesus von Nazareth nach dem Fleisch. So sagt es auch Paulus. Heute ist eine andere Zeit der Begegnung mit Gott in Jesus Christus. Und es waren die Jünger, die diese neue Art der Begegnung mit ihm lernen und erfahren mussten, um ihretwillen und um unseretwillen. Eine große, bedeutsame Wahrheit steht hinter solchen Geschehnissen, wie sie uns hier berichtet sind. Es ist der Wille Gottes, sich mit uns zu teilen, sich uns zu offenbaren. Und das geht nicht so einfach, wie wir uns das in unseren menschlichen Dimensionen wünschen mögen. Er ist der ganz andere. Da ist jene ganz andere, für uns verborgene Welt. Aber sie ist da. Da ist aber auch der nachweisliche Wille unseres Herrn, sich uns zu offenbaren. Und wo es geschieht, da geschieht es in unserer Geschichte, in unserem Tag, in unserem Leben, in unserer Lebensgeschichte. Die Begebenheiten, in denen Jesus sich seinen Jüngern mitteilt, sind offensichtlich nicht rein zufällig. Es gibt da in unserem Text einen enttäuschenden Alltag mit viel Arbeit, aber mit wenig, ja, mit keinem Ergebnis. Ich denke, ein jedes von uns weiß und versteht, Arbeit kann durchaus eine Art therapeutische Wirkung auf uns haben. Arbeit kann etwas in uns füllen, was uns fehlt im Leben. Was uns fehlt in der Tiefe der Wahrheit Gottes. Arbeit kann das stillen. Ist Arbeit aber erfolglos, dann bricht in uns eine neue tiefe Enttäuschung ein. Ist sie erfolgreich, fühlen wir uns bestätigt. Ist sie erfolglos, fallen wir in eine noch einmal tiefere Leere, wenn auch die Arbeit ihre therapeutische Wirkung auf uns verliert und jenen tiefen Mangel nicht zu stillen vermag. Bei den Jüngern war dieser Raum, diese Leere entstanden am Kreuzestod Jesu Christi, als die Fremdheit zwischen Jesus und sie trat, als ihre Glaubensvorstellungen sich nicht erfüllten, als sein Tod sich als Niederlage herausstellte, die nicht einfach in Sieg verkehrt wurde, als sein Sterben Verlust bedeutete von wertvollen Erfahrungen und unersetzlicher Gemeinschaft mit Jesus und allem, was sie in ihm erkannt haben, da trat diese tiefe Leere ein, die sie suchten, mit Arbeit zu stillen. Es gibt eine Alltäglichkeit, die ist der Versuch, das zu ersetzen, was wir von Gott nicht in uns tragen. Es mag Pflicht sein, es mag freiwillig sein, es mag verzweifelt gesuchte Beschäftigung sein. Sie vermag die Tiefe der Gottesoffenbarung nicht zu ersetzen. Aber dort, wo der Mensch wie zum zweiten Mal in jene Haltlosigkeit fällt, an die Grenzen gerät, auch mit der Arbeit es nicht zwingen kann, dort begegnet Jesus. Den Ort sucht er bei seinen Jüngern. Es sind die Situationen, wo sie sich abschließen aus Angst. Es sind die Situationen, wo sie versuchen, in Resignation in ihren Alltag zurückzukehren, weil er sich nicht zwingen lässt, weil sich das Geheimnis der Auferstehung nicht einspannen lässt in unser Leben, in unsere Hoffnungen, in unsere Vorstellungen von Heil, weil er sich selber bleibt, begegnet er seinen Jüngern an ihren Grenzen. Und dort offenbart er sich ihnen. Und der Text legt viel Wert darauf, dass wir das verstehen. Der Sinn dieser Geschichte ist nicht ein Erlebnis. Der Sinn dieser Geschichte ist nicht die Erfahrung eines Wunders. Der Sinn dieser Geschichte ist dieser personale Akt des Auferstandenen, sich ihnen zu offenbaren. Und wenn er sich ihnen offenbart, offenbart er ihnen das Heil, die Gedanken Gottes, das Leben, die Wahrheit, die Liebe Gottes. Und das geschieht in ergreifender Weise. Er zeigt ihnen nicht nur, ich bin da. Er zeigt ihnen, ich bin so. Da. Er fragt sie nach ihrem Mangel. Bestätigend fragt er sie, es ist doch so, ihr seid an eurer Grenze, ihr seid hungrig, ihr habt nichts, trotz allem, was ihr gearbeitet habt, eine Nacht lang. Und sie sagen, es stimmt. Es ist manchmal so einfach, seine Wirklichkeit einzugestehen. An seiner Grenze, wenn man wirklich an der Grenze ist, ist es so einfach, seinen Mangel einzugestehen, wenn man ihn nicht verteidigen muss. Gegen Menschen, die sagen, ihr seid doch stark, ihr seid doch fröhlich, ihr seid doch Christen, ihr seid doch satt, ihr habt doch Gott in euch. Ihr habt ihn doch erlebt. Aber wenn man gefragt wird, du bist doch leer, du hast doch Hunger, du hast doch Mangel, ist es einfacher zu sagen, ja, Herr, es stimmt. Und das, denke ich, ist die Einladung. Die Einladung, die er ausspricht. Eine Einladung, die in dieser Szene ein Eingriff in das tägliche Leben ist und ein so einfacher Eingriff. Statt links zu fischen, rechts. Sich von einer Seite einer anderen zuzuwenden. Und da kann man zehnmal sagen, aber Herr, ich habe doch vorhin da schon einmal nachgesucht und es war nicht da. Ein Eingriff Gottes in unser Leben ist ein Eingriff durch ein Wort, das rational im Moment nicht erklärbar ist und ganz rational ist. Statt links, rechts. Es könnte auch sein, statt rechts, links. Es ist das Wort, das es zu hören gilt und an dem Wort etwas zu entdecken gilt. Und da geschieht es wohl nicht zum ersten Mal im Leben dieser Männer, dass sie die Wahrheit eines Wortes Gottes in irdischen materiellen Dimensionen erleben. Und sie erleben Gott, wie Gott ist. Nicht kleinlich abgezählt, sondern eine Fülle, die sie kaum zu ertragen vermögen. Liebe Gemeinde, die Fülle, die diese Menschen damals aus dem See ziehen, wird ihnen nicht 2 Minuten später zum Vorwurf gemacht. Und in der Bibel wird der Reichtum, den Gott Menschen gibt, keinen Augenblick benutzt als Mittel zum schlechten Gewissen. Wenn wir heute nicht mehr weiterkommen, muss immer der Reichtum herhalten. Wenn Menschen bei uns kaputt gehen, dann ist es immer der Reichtum, der uns kaputt macht. Was für eine Dummheit. Die Bibel sagt das nicht. Es gibt andere Dinge, die uns kaputt machen, nämlich, dass wir unseren Mangel nicht erkennen und ihn nicht eingestehen. Dass wir unseren Reichtum ja selbst erworben haben und dass wir ja so stolz auf ihn sind und dass wir in Wahrheit ja von Gott gar nichts brauchen und dass wir an unsere Grenzen ja gar nicht geraten können und dürfen und wollen. Es geht nicht um Reichtum in der Bibel. Reichtum ist in der Bibel nicht eine Bestätigung für ein gutes Leben und für einen frommen Menschen. Reichtum ist eine Gnade. Lässt uns für einen Augenblick erkennen, dass wir es mit einem reichen Gott zu tun haben. Wohl Reichtum in noch ganz anderer Weise, als wir ihn kennen und was wir mit diesem Wort verbinden mögen. Und so erkennen die Jünger, an der Wahrheit des Wortes, wer es ist, der mit ihnen redet. Und sich da ihnen zugewendet hat und sie am Ufer erwartet und nun drängt alles zu ihm. Und nun sind die Jünger wieder ganz die Alten, Petrus wieder glatt vorne weg, mit einem Kopfsprung ins Wasser, kann nicht schnell genug hinkommen, überlässt den anderen die Arbeit und er hat das Reden. Er ist der Mann, der handelt, intuitiv, immer vorweg. Er wird es auch sein, der Wesentliches in diesem Kapitel in den folgenden Gesprächen bestimmt mit seinem Leben. Und wieder offenbart sich der Herr darin. Am Ufer begegnen sie ihm nun. Aber die Fremdheit geht nicht weg. Die Spannung zwischen Vertrautheit und Fremdheit bleibt, es folgt kein Umarmen. Es folgt keine Auflösung der Spannung. Das Gespräch geht weiter. Aber sie sehen, dass da ein Tisch bereitet ist, ein Feuer gemacht ist. Da ist Brot und da ist ein Fisch, der über dem Feuer brät. Und es ist, wie wenn man nach Hause kommt, für einen Augenblick, da hat jemand ein Feuer gemacht, da ist Wärme, da ist etwas bereitet. Da hat jemand auf uns gewartet. Und das, liebe Gemeinde, drückt dieser Abendmahlstisch aus. Es ist nicht der einzige Tisch in unserem Leben, an dem Gott uns zeigt, dass er auf uns wartet, dass er für uns bereitet hat, was wir brauchen. Mehr als nur einen satten Magen. Denn es gibt andere und tiefere Mängel unseres Lebens. Aber welcher Mangel auch immer, das Geheimnis ist die Begegnung mit ihm. Und da stehen sie um dieses Feuer, wie wir um diesen Tisch sitzen mögen und gerne mehr wüssten, ihn gerne ausforschen würden und es nicht wagen. Mit Recht. Warum nicht? Weil unser Herz die Wahrheit kennt. Liebe Gemeinde, es gibt ein Wissen, das uns verborgen bleibt und wohl uns, wenn wir respektvoll in einer bestimmten Fremdheit dem Vertrauten gegenüber bleiben. Nicht wissen wollen, durch Fragen, weil das Herz es weiß. Und darauf nun zu hören und sich dieser Wahrheit zu stellen und sie nicht zum Schluss durch intellektuelle Erkenntnis bestätigt haben wollen, weil sich das Geheimnis der Offenbarung dem entzieht. Und die Jünger wagen es, an dieser Grenze stehen zu bleiben und erleben an dieser Grenze das Größere, erleben das Vertraute zum wiederholten Male und zum wiederholten Male und er gab ihnen das Brot. Und indem er ihnen das Brot bricht, erkennen sie ihn und können ihn doch nicht greifen. Ihn nicht zum Teil des Versorgungsprinzips ihres Lebens machen, sozusagen zur göttlichen AHV. Sie können ihn nicht einbeziehen in ihr Wirtschaftssystem. Sie können ihn nicht einbeziehen in ihr Sozialsystem als abgesicherte letzte Station ihres Lebens in göttlicher Pflege. Nein. An jenem Feuer kommt ihr Leben zur Sprache und ihre Zukunft kommt zur Sprache, ihre Unterschiedlichkeit kommt zur Sprache und die Unterschiedlichkeit ihres Schicksals kommt zur Sprache. Und in keinem Augenblick zweifeln sie, dass es der Herr ist und hätten doch gerne so viel gewusst. Hätten ihn so gerne gefragt, wie wir ihn gerne fragen würden. Und er verschließt sich bestimmten Fragen, aber er stellt sich als der Er ist in unserem Leben. Und fragt man dann, wozu das alles? Fragt man, wozu der Tisch, wozu das Feuer, wozu die Fische, wozu das Brot? Dann taucht in diesem Kapitel ein Wort immer wieder auf. Das Geheimnis unseres Lebens und deiner Berufung. Du aber, folge mir nach. Möchtest du wissen, warum wir Abendmahl feiern? Du aber, folge mir nach. Du sollst tiefer erfahren in der Begegnung mit ihm, wozu du da bist, wozu er dich gerufen hat, und erleben, dass er dich nicht einfach gebraucht, sondern hier sollst du schmecken und fühlen, dass in dem Ruf deines Lebens auch dein Mangel, und das heißt deine Bedürfnisse, erkannt und aufgenommen ist und dem begegnet wird in greifbarer und fühlbarer Weise als Zeichen der Fürsorge Gottes für dein Leben mitten in deiner Berufung zur Nachfolge. Amen.